von heute. Und dies ist auch geworden. Und genau, deshalb der Text. Es geht nämlich um... Ich habe es angemacht. 1. Petrus 1, 13 bis 19. Also die Tageslösung ist nur Vers 13, aber man muss noch ein bisschen mehr lesen, damit man da reinkommt. Und das, was ich aus diesem Text, was meine Gedanken dazu waren, das ist nicht viel Neues, es ist eine Erinnerung, aber ich denke, eine Erinnerung ist für uns auch immer wieder wichtig, dass wir uns an bestimmte Dinge immer wieder erinnern. Und ich möchte den Text vorlesen und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Deshalb umgürtet die Hüften eures Verstandes, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Ja, als ich es gelesen habe, war ich froh, dass ich mich vorher entschieden habe. Denn so ein bisschen so diese ganzen Aufforderungen, das ist immer ein bisschen viel Zeigefinger. Aber auch manchmal nur auf den ersten Blick. Der Text beginnt mit einem Deshalb. Also es fing ja an, deshalb umgürtet eure Hüften. Und ein Deshalb ist im Deutschen ja irgendwie eine Schlussfolgerung oder eine Folge aus etwas, was vorher kam. Und deswegen wollte ich ganz kurz in ein, zwei Sätzen darstellen, worum geht es eigentlich in den Versen 1 bis 12 im 1. Petrusbrief. Da schreibt Petrus, also der Petrus, der auch bei den Jüngern von Jesus immer ganz vorne mit dabei war, schreibt einen Brief und er stellt am Anfang folgenden Gedanken dar. Er schreibt über das Werk Gottes an den Menschen. Also es geht darum, dass Gott die Beziehung zwischen Menschen und ihm wieder bereinigt hat, dass alles, was passiert ist, zu Gottes großartigem Plan gehört, die Beziehung zwischen ihm und den Menschen wiederherzustellen. Und das habe ich mal umschrieben mit Gottes Werk. Und wenn es also um Gottes Werk, also das, was Gott getan hat, in den Versen 1 bis 12 geht, dann sind die Verse 13 eine Folge daraus, eine Reaktion oder auch eine Antwort. Und deswegen habe ich die Verse 13 bis 19 überschrieben mit eine Antwort an Gott. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Weil wir gucken jetzt, ist es eine gute Antwort, ist es keine gute Antwort. Und ich möchte es anhand von drei Punkten tun. Sieht man ganz gut. Der erste Punkt ist Hoffnung als Antwort an Gott. Der zweite Punkt Heiligung als Antwort an Gott. Und der dritte Punkt Ehrfurcht als Antwort an Gott. Ihr seht es auch hier hinten auf diesen wunderschönen Tafeln. Vielen Dank nochmal dafür. Funktioniert es nicht, wie ich mir das vorgestellt habe? So. Im ersten Vers, also in Vers 13, deshalb umgürtet die Hüften eures Verstandes, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Ich finde, als Kern von diesem Satz ist dieser eine Teilsatz wichtig und ich glaube, das ist insgesamt so der Leitvers in dem ganzen Text. Nämlich hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Denn die Gnade Gottes ist das Elementare in unserem Glauben. Also die Gnade Gottes, der Schritt, dass Gott diese Beziehung zwischen Menschen und ihm wieder bereinigt hat, ist einfach das, worauf es bei uns auch ankommt. Der Punkt, dass Gott seinen einzigen Sohn auf die Welt gesandt hat, ihn am Kreuz sterben ließ und dann nach 3 Tagen wieder auferweckt hat, ja, das ist so der Kern. Gottes Gnade ist eben, dass er diese Trennung aus dem Weg geräumt hat und es eben von sich aus und nicht, weil es ein Mensch hätte tun können. Und auf diese Gnade sollen wir laut Petrus hoffen. Aber was bedeutet es jetzt, auf die Gnade zu hoffen? Ich dachte mir, das kann bedeuten, dass man sie auch nicht als selbstverständlich hinnimmt. dass man sich immer wieder vor Augen führt, was die Gnade oder dass man selbst die Gnade an der einen oder anderen Stelle nötig gehabt hat. Das heißt auch, Gott dankbar zu sein für die Gnade oder sich auch einfach darüber Gedanken zu machen. Das heißt natürlich nicht, dass wir die Gnade ohne ein Hoffen auf die Gnade nicht haben würden, aber es hilft uns, wenn wir uns darüber Gedanken machen, hilft es uns auch demütig zu sein vor Gott. Außerdem dürfen wir darauf hoffen, dass Gott uns in seiner großen Gnade gewisse Dinge auch zufallen lässt. Gott ist zwar nicht ein Wunschautomat, aber wenn wir auf seine Gnade hoffen und ihn in bestimmten Situationen auch um Beistand bitten, dann wird er hören und es auch nicht unbeantwortet lassen. Die Hoffnung auf seine Gnade hält uns in der Abhängigkeit zu unserem Herrn, weil wir wissen, dass wir ohne ihn nicht das sind, was wir sind. Geliebte Kinder des einzigen Gottes, die in ihm alles haben, was sie brauchen. Und wir begegnen in Vers 13 auch noch einem Wort oder einem Satzteil, mit dem wir so in unserer heutigen Zeit eigentlich nicht mehr, den wir nicht normal gebrauchen. Nämlich dieser Teil, umgürtet die Hüften eures Verstandes. Benutzen wir jetzt nicht jeden Tag. Aber ich dachte mir, tatsächlich für uns Pfadfinder ist es nicht unbedingt so ein fernes Bild. Denn wenn wir Timo auf einem Lager vor Augen haben, dann hat Timo an seinem Gürtel immer alles dabei, was man braucht. Von Handschuhen, Taschenlampe, Feuerzeug, Messer, manchmal ein ganzes Seil. Also es ist so ein bisschen das Zeichen eigentlich für allzeit bereit sein. Und in dem Sinn benutzt Petrus das ja auch. Denn früher hatte man recht lange Gewänder und hat die zusammengehalten mit einem Gürtel. Und wenn man rausgegangen ist auf die Straße, hat man sich einen Gürtel angelegt, damit diese langen Gewänder dann nicht einem zwischen den Beinen rumfahren. Es ist also ein Zeichen für sich bereit zu machen. Zeichen, sich bereit zu machen, dass man jetzt losgeht oder dass man anfängt, etwas zu tun. Und wenn man jetzt also die Hüften des Verstandes gürtet, dann ist es also ein Zeichen dafür, dass man sich bereit macht zu denken, dass man mit seinem Denken anfängt, dass man sein Denken ordnet und beginnt, über etwas nachzudenken. Und das Wort nüchtern, das kennen wir von Lebensmitteln. Entweder man hat nichts gegessen oder auch nichts getrunken. Es kann aber auch bedeuten, dass man sich auf das Wesentliche oder auf das Zweckmäßige konzentriert. So kann zum Beispiel die Gestaltung einer Hausfassade sehr nüchtern sein. Das Gegenteil wäre dann dazu, dass sie sehr überschwänglich verziert ist mit verschiedenen Bildern oder sonstigen Bauteilen. Und Petrus sagt, wir sollen auf diese Gnade hoffen, indem wir uns bereit machen zu denken, indem wir drüber nachdenken und indem wir nüchtern sind. Also nüchtern und nachdenken kann helfen, uns darauf hinzuweisen, wo es in unserem Leben vielleicht noch nicht so läuft, wie von Gott gewollt. Wenn wir nüchtern sind, uns also auf das Zweckmäßige konzentrieren, ich glaube nicht, dass es hier im Blick auf bestimmte Getränke der Fall ist, sondern dass es einfach dieses aufs Zweckmäßige konzentrieren bedeutet. Wenn wir uns also auf das Zweckmäßige konzentrieren und uns nicht von dem ablenken lassen, was uns sonst so in der Welt begegnet, dann hat Gott auch dadurch die Möglichkeit, in unser Leben zu sprechen, Dinge in unserem Leben anzusprechen und auch zu verändern. Wenn wir uns also mit unserem Denken darauf konzentrieren, was Gottes Gnade tut und was sie für einen Einfluss in unserem Leben hat, dann hat es auch einen Einfluss auf unser Denken über ganz alltägliche Dinge. Es lässt uns ruhiger und gelassener sein. Es lässt uns aber auch Dinge in unserem Leben sehen, an denen Gott vielleicht arbeiten möchte. Es lässt uns aber auch Gottes Liebe und Güte sehen. Und so können wir auch das, was Petrus da seinen Lesern schreibt, auch auf uns beziehen. Die Hoffnung auf Gottes Gnade lässt uns dankbar sein für sein Werk, zeigt, wo wir uns verändern können und wo er uns verändern will. Sie rechnet mit Gottes Eingreifen und ist sich dem Einfluss Gottes in unserem Leben bewusst. Wir dürfen darauf vertrauen, auf Gottes Gnade, auch wenn er eines Tages wiederkommt. Als zweiter Punkt kommt die Heiligung als Antwort an Gott. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig, Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und da habe ich das erste Mal, als ich das gelesen habe, so ein bisschen geschluckt, weil dieses Wort, seid heilig, das ist schon sehr Zeigefinger. Und da hatte ich mir das erste Mal überlegt, ob ich vielleicht doch den Text vielleicht lieber beiseite lasse. Aber ja, habe ich nicht gemacht. Zuerst mal zu Vers 14. Es geht darum, Kinder des Gehorsams zu sein. Also nicht so zu leben, wie man es vielleicht früher getan hat, aber hier wahrscheinlich auch der eine mehr als der andere oder wie auch immer. Denn den Leuten, denen Petrus den Brief schreibt, die sind nicht in der Situation wie wir, die sind vielleicht nicht in der dritten, vierten, fünften Generation Christen. Die hatten auf jeden Fall ein ganz anderes Leben als vorher, wenn wir uns das Leben in der Antike anschauen, was da so mit Götzendienst und so weiter auch ja alles so vonstatten ging. Petrus zeigt also eine ganz klare Linie auf für seine Leser. Früher war das bei euch so, jetzt sollt ihr bitte anders leben, weil jetzt kennt ihr Jesus, jetzt ist es, da passt so ein Leben manchmal nicht mehr. Aber auch uns langjährigen Christen kann das vielleicht in unserem Verhalten auch manchmal helfen, dass wir uns hinterfragen können, kann ich das eigentlich machen, wenn ich Jesus kenne? Oder, und jetzt zitiere ich meinen Jugendleiter von vor über 7 Jahren, der hat mal eine Andacht gehalten, in dem er einen Satz gesagt hat, wie erscheint das, was ich denke, sage oder tue im Licht der Ewigkeit? Ist mir immer noch im Kopf geblieben. Macht allein der Punkt, dass ich Jesus kenne, mein Leben eigentlich anders? Kurzer Einschub zu dem Teil von dem Vers, der euch berufen hat. Hier wird, meine ich, auch wieder ein Aspekt von Gottes Gnade deutlich. Denn die Aufforderung, nicht mehr so weiterzumachen wie bisher und auch die, um die es gleich noch geht, nämlich heilig zu sein, ist gar nicht der Grund für die Berufung von Gott an uns. Also Gott sagt nicht, wenn ihr das dann irgendwann mal tut und wenn ihr gelernt habt, richtig zu leben und wenn ihr es verstanden habt, dann können wir nochmal drüber reden, ob es in Ordnung ist, dass ihr an mich glaubt und dass ihr zu mir gehört. Sondern das steht für Gott außer Frage. Für Gott ist zuerst, dass er uns an sich glauben lässt und dann, so, jetzt fangen wir an, langsam weiter Schritte zu gehen. Aber es ist keine Prüfungsphase, an der Gott uns am Ende eventuell wieder kündigt. Nein, Gott ruft uns zu sich, obwohl wir eben nicht seinen Anforderungen entsprechen, sondern einfach aus Liebe und Gnade. Und dann schreibt Petrus weiter, seid heilig in eurem ganzen Wandel, also im ganzen Leben, im Alltag, bei dem, was so passiert. Und das begründet er mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Und es wird eingeleitet eben mit einem ganz typischen Satz, denn es steht geschrieben. Und ich glaube, wenn wir uns angucken, warum, aus welcher Stelle zitiert Petrus das jetzt, warum benutzt er das, wie steht dieses Zitat im Alten Testament da, dann hilft uns das auch zu verstehen, warum benutzt Petrus das jetzt? Und mit welchem Hintergedanken schreibt Petrus dieses Zitat dort in diesen Text rein? Und dieser Vers, also seid heilig, weil ich heilig bin, der kommt oft im dritten Buch Mose vor. Also wenn es sowieso schon um Gebote und Gesetze geht. Und wenn man sich anguckt, was da so rumsteht, dann fällt auf, dass es darum geht, dass die Israeliten Ordnungen und Gebote Gottes halten sollen und in dem Land so leben sollen, wie Gott es gesagt hat. Das Volk Israel soll nicht so leben wie Völker drumherum, die sollen sich abheben. Und in diesen Aufforderungen kommt eben immer wieder dieser Satz vor, heilig zu sein, weil Gott heilig ist. Es geht immer darum, sich von bestimmten Dingen fernzuhalten, um sich auf die Beziehung zu Gott zu konzentrieren. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, dass ich interessant fand, dass heilig in dem Teil ja auch nicht nur bedeutet, irgendwie besonders zu sein oder besonders gut zu sein oder irgendwie besonders gerecht zu sein, und weil wir wissen, das waren die Israeliten nicht immer, sondern heilig sein kann auch bedeuten, ganz besonders für Gott reserviert zu sein, ganz besonders für Gott hingestellt sein, nur zu Gott zu gehören. Aber es bedeutet jetzt auch die Aufforderung an uns, heilig zu sein für ihn. Und da habe ich neulich ein Buch gelesen, da ging es ums Beten und an einer Stelle speziell ums Vaterunser und den Teil im Vaterunser, in dem es heißt, geheiligt werde dein Name. Weil, wenn wir das Gott sagen, dann, ja, Gottes Name ist doch sowieso heilig, warum beten wir das dann eigentlich noch? Und da ging es um folgenden Punkt. Wenn wir uns so verhalten, wie Gott es will, dann machen wir als Christen Gott damit Gott Ehre. Als Christen sind wir Repräsentanten, sind wir Namensträger Gottes und als seine Repräsentanten machen wir Gott durch unser Verhalten Ehre. Also wir heiligen sozusagen seinen Namen. Ist ein bisschen vergleichbar wie mit einem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland im Ausland. Der kann auch nicht einfach machen, was er möchte, sondern der muss immer in Rücksprache sein mit Berlin. Und alles, was er tut, das wirft auch irgendwie ein besonderes Licht auf Deutschland. Durch unser Handeln geben wir also der Beziehung zu Gott, die wir ja schon haben, irgendwie einen bestimmten Rahmen oder einen bestimmten Ausdruck. Nicht nur in dem, was wir sagen, denken oder singen, sondern in dem wir auch uns besonders verhalten. Nicht, weil das irgendwie Menschen von uns fordern oder weil das letztendlich sogar heilsnotwendig wäre, nein, sondern einfach, weil es Gottes wunderbare Eigenschaften sind, zu denen hin wir unser Handeln verändern. Und dann ist heilig plötzlich nicht mehr so ein ferner Begriff, irgendwie mit dem man eigentlich nichts mehr anzufangen weiß, weil das irgendwie so ein fernes Gottesbild beschreibt, sondern es ist ein Beziehungsbegriff, nämlich Gott zur Ehre. Also, dass man ein Leben führt, Gott zur Ehre. Ein Leben zu leben, das die Beziehung zu Gott deutlich macht. Und da musste ich mir auch in der Vorbereitung ein bisschen die Frage stellen, heilige ich da eigentlich Gottes Namen? Spiegel ich in meinem Leben meine Zugehörigkeit zu Gott wider? Oder wie wird es deutlich? Oder eine noch viel spannendere Frage fand ich, spiegel ich das auch vor mir wider? Also sage ich das nur immer oder lebe ich auch so, dass ich erkenne, dass ich zu Gott gehöre? Und eben wenn es gerade an so Sachen geht, Heiligung oder dass man Handeln verändern soll, dann merkt man aber auch immer, dass man es nicht mehr so hinbekommt, nicht immer hinbekommt. Dass wir nicht immer Gott zur Ehre leben, auch wenn wir es versuchen. Das schreibt ja auch Paulus schon in verschiedenen Briefen, das Gute, was ich tun will, tue ich nicht. Also vor dem Problem stehen nicht nur ich. Aber deswegen beten wir zum Beispiel dem Vater unser, geheiligt werde dein Name. Dass Gott uns hilft, dass wir seinem Namen Ehre machen können. Dass Gott uns hilft, es zu tun, weil wir es nicht von uns aus immer tun können. Dass Gott uns hilft, es zu tun und uns aber auch vergibt, wenn wir es nicht schaffen. Und der dritte Punkt, wo muss ich eigentlich hinzeigen mit dem Ding? Ah, aber hier zeigt es gerade an, dass die Batterien leer sind. Könntest du mich eins weiterklicken? Naja, auf jeden Fall geht es um Ehrfurcht als Antwort an Gott. Und da ist vor allem eben der Vers 17, finde ich besonders. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Und ich denke, da müssen wir uns zwei Dinge vor Augen führen. Zum einen, Gott ist Richter und wir sind Fremde. Gott weiß, was gut und was schlecht ist und Gott wird eines Tages die Menschen richten. Und zwar total unparteiisch, sondern nur nach dem, was man getan hat. Eben genauso, wie ein Richter auch sein sollte. Aber wir haben das Glück, dass wir durch Tod und Auferstehung von Jesus vor Gott gerecht gemacht sind, dass wir seine Kinder sind. Und es lässt uns auch der Strafe dieses Gerichts entgehen. Und wir dürfen den Richter Vater nennen. Großartiges Privileg. Aber weil wir zu Jesus Christus gehören, sind wir Fremde in der Welt. Und Petrus benutzt hier ein Wort, Fremdlingschaft, das uns manchmal auch im Alten Testament auch wieder begegnet und wo man auch nicht mehr so viel mit anfangen kann. Es gab im Alten Testament oder in der Zeit von Israel gab es die Möglichkeit, dass Israeliten oder dass Nicht-Israeliten, Leute von außerhalb, im Land Israel leben konnten. Und dann gab es wieder Menschen, die vom Ausland dann richtig zum Volk Israel gehört haben. Aber es gab auch Leute, die nur in dem Land gelebt haben. Die mussten sich nicht an alle Gebote halten, die waren so ein bisschen dabei, mussten nur so ein paar Sachen tun, um das Land reinzuhalten, aber sie gehörten nicht zur Religionsgemeinschaft der Israeliten dazu. Ich habe es mal probiert, in einem Schaubild zusammenzufassen. Zum Ausland, zu den Leuten, die im Ausland gelebt haben, haben sich diese fremden Leute haben sich abgehoben durch einen anderen Wohnsitz. denn sie lebten im Volk Israel, gehörten da gesellschaftlich, sozial dazu, hatten ja auch eine Arbeit, waren also mit dabei. Aber sobald es an den Glauben ging und sobald es an die Verehrung von Gott ging und an Opfer im Tempel, waren sie wieder nicht dabei. Sie hoben sich also durch einen anderen Glauben von den Israeliten ab. Die Fremden stehen also zwischen diesen Ausländern und zwischen den gebürtigen Einwohnern in Israel. Du kannst eins weitermachen. Danke. Und so sind wir in der heutigen Zeit ja auch ein Stück weit Fremde. Also den Satz hört man ja immer wieder, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Sozial und gesellschaftlich haben wir unser Leben hier. Wir gehören dazu. Aber sobald es natürlich an Glauben, Werte und auch manche Vorstellungen geht, hebt man sich natürlich auch ein bisschen ab. Und als Fremder muss man sich vielleicht aber auch nicht zu allem äußern, was so passiert, denn man weiß, eigentlich gehöre ich ganz woanders hin und ich habe eigentlich eine andere Heimat bei Gott. Jetzt hat der Vers 17 ja aber im Kern eigentlich eine andere Aufforderung, nämlich dieses Wandeln in Furcht, dieses Leben in Furcht. Und wenn wir uns die Verse 18 und 19 danach anschauen, dann scheint das so ein bisschen der Grund für diese Furcht zu sein. Nämlich dieses Wissen, dass man nicht mit irgendetwas Weltlichem oder irgendetwas, ja, was halt so da ist, erlöst worden ist, sondern dass es Gott ziemlich viel gekostet hat. Mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und Flecken. Aber wir sollen uns ja nicht fürchten vor Gott oder vor dem, was Gott getan hat oder wegen dem, was Gott getan hat. Und ich glaube eben, das Wort Furcht kann eben ja auch bedeuten Ehrfurcht. Deswegen steht es zum Beispiel auch hier und auch ganz viele andere Übersetzungen zum Beispiel schreiben auch einfach auch Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott. Gestern war auf diesem Schild noch so ein schöner kleiner Mensch oben, der seine Hände hochgehalten hat. Fand ich, war ein wunderschönes Bild auch für Ehrfurcht. Ehrfurcht, höchste Form der Ehrerbietung an jemanden, den man höher sieht als sich selbst. Das ist eine Mischung aus Furcht, aus Staunen, aus Freude und Lob. Lob wegen Gottes Größe und Macht, Freude über Gottes Größe und Macht, Staunen über Gottes Größe und Macht und wahrscheinlich auch ein bisschen Furcht wegen Gottes Größe und Macht. Und Petrus schreibt den Empfängern seines Briefes, dass eine Antwort, eine Reaktion auf Gottes Werk Ehrfurcht vor Gott ist. Eben weil Gott sie nicht einfach so gerettet hat mit dem, was er gerade da hatte, sondern Gott hat das Wertvollste auf der Welt hat er gegeben. Und da dachte ich, mit was kann man das noch so ein bisschen vergleichen? Da dachte ich, mit Begriffen der heutigen Zeit gesprochen, Gott hat nicht einfach bloß eine Maskenpflicht im öffentlichen Leben gemacht, sondern Gott hat einen kompletten Lockdown für 2 Jahre sozusagen erlassen. Der Schaden wäre groß und für Gott war der Schaden damals groß, denn sein Sohn ist gestorben. Gott hat keinen einfachen Weg eingeschlagen, sondern er hat aufs Ganze gesetzt, hat eine Entscheidung getroffen, die für Jesus den Tod bedeutet hat. Und hier habe ich mir die Frage gestellt, bin ich mir das eigentlich immer bewusst, was es Gott gekostet hat? Mache ich mir da eigentlich Gedanken drüber oder nehme ich das einfach als gegeben hin? Bin ich mir bewusst, was es Gott gekostet hat, mit mir an den Punkt zu kommen, dass er mich nicht verurteilt, dass ich keine Angst vor ihm haben muss, sondern einfach wie zu einem Vater zu ihm zu kommen? Und wenn ich versuche, mir das bewusst zu machen, dann führt es auch in Ehrfurcht vor ihm, die sich ja auch ganz unterschiedlich äußern kann. In Lob, in Dank, in Staunen über Größe und Macht, in Gebet, in verändertem Handeln, in Hoffnung auf sein Eingreifen und seine Gnade. Und ich habe mir vorgenommen, das in mein Beten ein bisschen einzubauen und ich möchte euch einladen, euch auch Punkte zu suchen, indem ihr euch auch daran erinnert, an das, was Gott getan hat, immer und immer wieder. Dass wir auch da eine Sicht von Gott bekommen, die davon geprägt ist, dass wir Gott als, ja, einfach als Gott sehen. Und dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass Gott unsere Ehrfurcht wert ist. Und ich hatte den Text überschrieben mit eine Antwort an Gott. Und bei der Vorbereitung habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht viel zu selten eigentlich reagiere, dass eigentlich mir irgendwie eine Antwort an Gott fehlen könnte. eben für das, was er getan hat. Klar, ich habe mich entschieden, aber wie reagiere ich denn Tag für Tag auf das, was Gott getan hat? Und da habe ich mir vorgenommen, mir diese Verse 13 bis 19 auch ein bisschen zu meiner Antwort zu machen. Hoffen auf Gottes Gnade, darüber nachdenken und mich davon beeinflussen lassen. Ein Leben, das die Verbindung zu Gott widerspiegelt und Erinnerung an das, was Jesus getan hat, und Ehrfurcht, weil Jesus für mich gestorben ist. Und so habe ich mich gefragt, ist das vielleicht nicht einfach meine Antwort an Gott?